Deutschlandfunk. Der Tag.
Stell dir vor, du schreibst Abi heute eigentlich und dann kommt am späten Dienstagabend die Nachricht von deiner Lehrerin oder deinem Lehrer und da steht drin: Sorry, aber Abi-Klausur morgen fällt aus wegen ist nicht. Das glaubt natürlich erstmal niemand, ne? Nur genau das ist passiert in Nordrhein-Westfalen und das betrifft Tausende von SchülerInnen und Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch.
Alles ist vorbereitet, aber ohne Aufgaben kein Abitur.
Andreas Päsler ist der Schuldirektor in Willig, der fasst es mal ganz einfach zusammen. Es hat laut NRW-Schulministerium massive technische Probleme gegeben, sodass Prüfungsunterlagen für Chemie zum Beispiel, Bio oder Physik und auch noch für andere Fächer einfach nicht runtergeladen werden konnten. Das ist ein Riesenchaos, ein großes Dilemma. Die Prüfungen von heute sind dann erstmal auf den Freitag verschoben worden. Was da passiert ist und warum es NRW-Schulministerin Dorothee Feller massiv unter Druck setzt, das hören wir uns gleich an. Direkt am Anfang geht es um die Gesetzesvorlage zur elektronischen Arbeitszeiterfassung. Das ist eine schöne Wortkombination. Der Arbeitsminister Hubertus Heil hat sie jetzt vorgelegt. Es ist noch ein Entwurf, aber ein paar Sachen lassen sich jetzt schon abstecken und die Partner in der Ampel, die werden an diesem Vorschlag ganz bestimmt auch noch was zu kritteln haben und den nicht einfach so stehen lassen. Wir legen los heute am 19. April. Mein Name ist Sonja Meschkat. Herzlich willkommen. Wann man anfängt zu arbeiten, wann man aufhört und wie viel Zeit es gewesen ist pro Tag, das alles soll in Zukunft elektronisch erfasst werden, idealerweise vom Arbeitgeber. Es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf dazu aus dem Arbeitsministerium. Verantwortlich dafür ist Hubertus Heil.
Ich bin für sehr flexible Arbeitszeitmodelle im Lebensverlauf. Wir müssen vieles ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass irgendwann mal Feierabend ist. Denn am Ende geht es darum, dass die Arbeit auch nicht das Privatleben von Menschen und die notwendigen Ruhezeiten auffrisst.
Ja, irgendwann muss Feierabend sein. Das ist ein Satz, den wir selbstverständlich alle ganz gerne hören, ne? Wie diese elektronische Arbeitszeiterfassung dabei helfen soll und ob sich das eigentlich guten Tag sagt mit der modernen Arbeitswelt oder eben dem Homeoffice, das bespreche ich mit unserem Mann fürs Thema, mit Volker Findhammer. Volker, ich sehe uns schon, du und ich, beim elektronischen Einchecken ins Funkhaus in Köln oder in Berlin. Siehst du es auch?
Nee, das sehe ich nicht, weil das Gesetz sieht tatsächlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten vor, wie man das machen kann. Klar ist natürlich nach den Urteilen, die es da gab, Sonja, da musste was passieren, weil es gibt viele Bereiche, wo Menschen tatsächlich unter Druck stehen. Allein schon die Überstunden in Deutschland. Es gab 2022 beispielsweise 702 Millionen unbezahlte Überstunden. Ja, und das sind jetzt nicht alles freundliche Überstunden, sondern das sind auch ganz häufig so Geschichten, wo Mitarbeiter einfach dazu gezwungen werden, nach dem Motto, der Job muss zu Ende gebracht werden und bitte fertig machen. Also das ist nicht überall schön mit den Überstunden. Und insofern war ja auch das Gerichtsurteil Ausdruck davon, dass an der Stelle was passieren muss.
Das Bundesarbeitsgerichtsurteil, das meinst du aus dem vorigen Jahr, ne?
Genau, aus dem vorigen Jahr. Und es gab auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass die Arbeitszeiten gerade in einer flexibler werdenden Arbeitswelt dann tatsächlich auch angepasst werden müssen. Ich habe jetzt vorhin mit Arbeitsminister Hubertus Heil nochmal gesprochen. Du hast ihn ja gerade eingespielt und habe ihn nochmal gefragt, wie er denn jetzt zu dieser Auslegung kommt, weil sie ist dann schon breiter, als man erwarten konnte. So die elektronische Stechuhr, das sagt er, die soll es gar nicht geben. Hören wir nochmal kurz rein.
Aber ich habe einen Weg gefunden, dass das nicht zu unnötiger Bürokratie führt, dass wir Flexibilitäten auch ermöglichen. Und das ist auch richtig so. Es geht nicht darum, die Stechuhr überall wieder einzuführen, sondern flexible Formen zu schaffen, damit aber Arbeitszeitermittlung und Erfassung transparent für die Beschäftigten auch stattfinden kann.
Also Transparenz ist für ihn wohl das höchste Gut an dieser Stelle, dass Arbeitszeiten nachvollziehbar sind, vor allen Dingen auch für die Arbeitnehmer auch überprüfbar sind. Deswegen gibt es da jetzt diese Dokumentationspflichten, die die Arbeitgeber künftig auch für 2 Jahre vorhalten müssen. Also dass man das auch nachprüfen kann, das ist für ihn der entscheidende Punkt.
Aber die Arbeitgeber haben ja, glaube ich, jetzt schon auch so ein bisschen Muffe oder Sorge, weil die eben sagen, naja gut, in der Praxis bedeutet das vielleicht eben auch für uns total viel zusätzliche Arbeit, Bürokratie, davon ist die Rede. Kann man da schon abschätzen, wie das konkret ablaufen kann oder soll für die Arbeitgeber in der Praxis?
Naja, wo immer möglich soll es Formen von elektronischer Zeiterfassung geben. Das geht ja heute auch teilweise per Apps. Entweder man macht das im Betrieb mit einer elektronischen Erfassung oder die Arbeitnehmer machen das selbst. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze dann auch weniger streng, als man nach den Urteilen hätte erwarten dürfen. Denn es soll auch Tarifsvereinbarungen geben oder Betriebsvereinbarungen. Also offenbar werden in diesem vorläufigen Gesetzentwurf, das muss man noch dazu sagen, viele bestehende Modelle auch legalisiert, sofern sie dazu führen, dass die Arbeitszeit wirklich erfasst wird. Auch die Vertrauensarbeitszeit ist wieder da, die ja auch in vielen Bereichen, auch bei uns ja eine große Rolle spielt, weil natürlich die genaue Arbeitszeit wirklich schwer erfasst werden könnte. Wie lange sitzt man vor dem Computer oder woanders oder vor dem Mikrofon beispielsweise? Und auch das soll mit dem Gesetz ermöglicht werden, dass es auch diese Formen weiterhin gibt, sofern die gesetzlichen Ruhe- und sonstigen Zeiten auch eingehalten werden.
Also diese Vertrauensarbeitszeit, das ist ja das, wo man es im Prinzip selbst nachhalten würde. Dann auch nicht unbedingt digital zum Beispiel, sondern so ganz oldschool mit Stift und Papier, vielleicht auch in der Excel-Tabelle, würde ich jetzt auch mal fast noch als oldschool bezeichnen. Aber du hast gerade schon mal diese Ausnahmen angesprochen. Da würde ich gerne noch mal mit dir zusammen drauf gucken. Also wo könnte es denn diese Ausnahmen geben? Ich habe was gelesen zum Beispiel von Betrieben, die weniger als 10 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben. Die müssen es gar nicht machen oder können die es anders machen als elektronisch?
Die müssen es nicht zwingend machen, aber die können es auch anders machen. Das Ganze ist dann auch wieder gestaffelt, je nach Betriebsaufwand. Und das hat natürlich auch mit der Form der Betriebe zu tun. Also ich glaube, in vielen Berufen, intellektuellen Berufen oder so, wo Vertrauensarbeitszeit vorherrscht, da wird natürlich keine Form der elektronischen Erfassung wirklich zwingend Einzug halten müssen, weil man andere Formen gefunden hat. Und das ist ja auch der Punkt, den Hubertus Heil da angesprochen hat, sofern es Betriebsvereinbarungen konkret zur Arbeitszeit geben soll, sofern es tarifliche Vereinbarung geben soll. Und wenn sich die auch beide Betriebsparteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, an diese Vereinbarungen halten, dann ist der Zwang zur elektronischen Erfassung nicht in dem Maße gegeben, wie beispielsweise am Produktionsband in irgendeinem Industriebereich oder vielleicht auch in den Supermärkten oder großen Lagerhallen von Betrieben, wo ja ganz im engen Takt gearbeitet wird, oder am Fließband, um das nochmal zu erwähnen. Also ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das elektronisch erfassen kann. Es geht aber im Wesentlichen darum, die Grenzbereiche zu erfassen, die heutzutage häufig genug, wir haben es mit den Überstunden schon gesehen, außen vor bleiben.
Ich habe mich gerade noch gefragt, Volker, könnte das dann nicht auch irgendwie auf eine eventuell unangenehme Art und Weise auch ein Instrument der Kontrolle werden?
Das haben Arbeitgeber ja ohnehin, wenn man nur daran denkt, wenn die Büroarbeitszeiten, es gibt Login-Dateien an jedem Rechner, man kann jederzeit nachvollziehen als Arbeitgeber, wo und wie sich die Mitarbeiter da in diese Maschinen eingeloggt haben. Also das ist potenziell immer möglich, auch wenn es da häufig Vereinbarungen gibt, dass das nicht erfolgen soll. Aber die Möglichkeit gibt, je mehr wir mit technologischen Geräten zusammenarbeiten, umso mehr findet auch eine unmittelbare Erfassung statt. Man kann jetzt sehen, wie lange wir beide hier für dieses Gespräch eingeloggt sind. Das ist alles nachverfolgbar, wenn das jemand nachverfolgen will. Insofern sind die technischen Möglichkeiten da schon ungleich ausgereifter, als wir uns das vielleicht vorstellen mögen. Allein sie sind aus Datenschutzgründen häufig nicht genutzt oder dürfen nicht genutzt werden.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ne, und ich ja auch, also es geht hier erstmal um einen Entwurf. Trotzdem, wie wird das jetzt innerhalb der Ampel gesehen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da, ich sag jetzt mal, Hindernisse und Hürden geben wird. Die FDP hat ja auch schon die Hand gehoben und gesagt, so, boah, da würden wir eventuell noch mal ein bisschen dran rumkritisieren.
Ja, das Interessante ist, dass es jetzt wirklich ein sehr, sehr früher Entwurf ist. Der ist noch nicht mal in die Ressortabstimmung gegangen. Da gibt es noch ziemlich viele Klammern, wie einzelne Details ausgestaltet werden sollen. Und insofern darf man mal gespannt sein, wie der aus der Ressortabstimmung, also aus den verschiedenen Ministerien und dann auch den entsprechenden Strömungen der Koalition zurückkommt. Da wird es bestimmt noch Nachbesserungsbedarf geben. Vor allem die FDP drängt ja auf mehr Flexibilität, hat ja auch die Argumente der Arbeitgeber teilweise aufgegriffen, vielleicht auch an die Wochenarbeitszeit ranzugehen. Also da darf man gespannt sein, was in dieses Paket noch alles reingepackt wird am Ende. Und danach kommt ja überhaupt erstmal, wenn es im Kabinett verabschiedet wurde, das parlamentarische Verfahren, wo ja wieder Spielraum für Veränderungsprozesse entsteht, wenn das in den Bundestag geht, in den Ausschüssen beraten werden muss. Also das ist quasi ein frühes Stadium und noch längst nicht das, was wir am Ende als neues Arbeitszeitgesetz erhalten werden.
Ah, okay, das heißt, du sagst, oder das ist jetzt erstmal deine Einschätzung, das, was wir jetzt sehen, das muss am Ende so gar nicht übrig bleiben. Also könnte noch viel vom Wegfallen oder viel obendrauf kommen.
Naja, also wenn ich mir so die ersten Reaktionen anschaue, dann gibt es hier keinen Sturm der Entrüstung. Und auch Arbeitsminister Hubertus Heil hat ja immer darauf gedrungen, dass er für eine flexible Auslegung der Urteile ist. Also dass er die Schnüre nicht zu eng ziehen will bei dieser Gesetzgebung. Und das scheint er in meinen Augen auch ein gutes Stück weit getan zu haben. Mit den Beispielen, die wir erwähnt haben. Es soll eine elektronische Erfassung geben, aber es gibt dann auch Betriebs- oder Tarifvereinbarungen. Es gibt die Vertrauensarbeitszeit. Also da wird viel Spielraum eröffnet. In der Hoffnung, dass sich beide Betriebsparteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, daran halten, dass das auch nachprüfbar wird. Insofern denke ich, das wird keine wirklich schwere Geburt werden. Wir werden noch Veränderungen im Detail erleben, aber dass es hier eine grundsätzliche Auseinandersetzung geben wird, damit rechne ich nicht.
Wann rechnest du denn damit, dass das dann kommt? Wir sprechen jetzt von, es kommt in Zukunft. Wann wird es dann tatsächlich ein Gesetz sein, das auch gilt?
Nur das hängt jetzt davon ab, wie schnell es oder wann es überhaupt dann ins Kabinett kommt und wie dann die Verabschiedung im Bundestag funktioniert. Das könnte noch vor der Sommerpause geschehen, wenn man aufs Tempo drücken will. Und dann ist die Frage, im Gesetz steht drin, es tritt am Tag nach der Verabschiedung in Kraft. Also das hängt jetzt ganz davon ab, ob man den Willen hat, es noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Es gibt natürlich den Druck, der durch die Gerichtsentscheidung entstanden ist. Übrigens, die gilt ja auch heute schon. Also die Rechte, die in der Gerichtsentscheidung verkündet wurden, gelten heute schon für alle Arbeitnehmer. Jetzt findet quasi nur noch die nachträgliche gesetzliche Anpassung und damit wirklich auch die Verallgemeinerung im Gesetzblatt statt.
Volker, meinetwegen kannst du jetzt auschecken, Feierabend machen oder bleibst du noch ein bisschen? Nee, mach's einfach weiter, nur woanders.
Ne? Geht noch ein bisschen weiter, aber
okay. Dann
auch meine Stunden sind gezählt.
Ja, dann danke ich dir sehr fürs Erklären, Volker. Bis bald. Ciao.
Ciao, danke dir.
Ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern, weil gerade aber auch bei den Abiturienten und Abiturienten, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben, weil sie sich ja auch einen Zeitplan machen, wann übe ich für welche Klausur, wie bereite ich mich vor. Ich bin selber auf und sauer. Das ist wirklich ärgerlich, was da jetzt passiert ist.
Dorothee Feller ist das, Schulministerin von Nordrhein-Westfalen. Die Abi-Prüfungen für heute sind komplett ausgefallen wegen massiver technischer Probleme. Die Prüfungen konnten einfach nicht von den Lehrerinnen und Lehrern von den entsprechenden Servern abgerufen werden. Das betrifft dann heute immerhin 30.000 SchülerInnen in diesem Bundesland. Und es ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Die haben sich alle auf diesen Tag natürlich auch vorbereitet. Die Ministerin hat heute in einer Pressekonferenz versucht zu erklären, was da eigentlich los gewesen ist. Und mit dabei war Vivien Leue, unsere Korrespondentin für NRW. Vivien, ganz ehrlich, mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war, das gibt es doch überhaupt nicht. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Ja, ich dachte auch, wie peinlich, ehrlich gesagt. Also, dass so etwas hierzulande sozusagen passiert, so läppische Downloads, die nicht funktionieren. Ich bin ja auch viel an Schulen in ganz NRW unterwegs, manche haben noch nicht mal WLAN und ja, wir wissen alle, ne, Digitalisierung, Technik, das sieht nicht immer gut aus und jetzt sowas, also ich habe auch echt nur den Kopf geschüttelt.
Dann lass uns doch mal gucken, wie die Schulministerin Dorothee Feller das heute erklärt hat oder vielleicht auch versucht hat zu erklären in der Pressekonferenz. War das nachvollziehbar, was da schiefgelaufen ist?
Ja, also erstmal hat sie sich entschuldigt und zwar mehrfach in verschiedenen Formen, damit es auch wirklich ankommt. Und sie hat auch gesagt, das darf nicht passieren. Sie versteht, dass die Schüler und Schülerinnen sauer sind. Sie ist auch auf sich sauer, wir haben es ja gehört, auf ihr Ministerium. Und das fand ich schon nachvollziehbar. Es wirkte auch ehrlich, aber woran es jetzt letztlich lag, das konnte sie, kann sie jetzt auch aktuell wohl noch nicht sagen. Klar ist bisher nur, es gab erstmals ein Video, das mit verschickt wurde. Das ist wohl ein Chemieexperiment. Sowas wurde bisher eigentlich immer analog, also vom Lehrer, Lehrerin vorne vorgeführt. Das gibt's jetzt per Video, damit es auch alles so klappt, wie es soll. Und erstmals gab es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das kennt man ja so von manchen Programmen, E-Mails, dass man immer noch mal einen PIN oder ja,
wenn
so
man sich
eingeben
einloggt
muss
bei Twitter oder Facebook oder
genau.
Instagram oder wo auch immer.
Mhm. Genau. Also, aber Dorothee Feller sagte, genau das, also sowohl Video-Download als auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung wurden im Herbst an 300 Schulen in NRW getestet, weil halt eben beides neu war sozusagen oder geplant war damals noch. Und damals klappte dann alles. Aber für die heutigen Downloads, die übrigens bisher gut laufen, wurde diese Zwei-Faktor-Authentifizierung jetzt kurzfristig abgeschafft oder nochmal also ad acta gelegt, damit, falls das jetzt doch Teil des Problems gewesen sein soll, damit das nicht heute noch mal Probleme macht.
Du hast gerade schon gesagt, also die aktuellen, die laufen gut. Das bedeutet, der nächste Download-Termin, der ist schon, und zwar dann für die Prüfung von morgen. Da gibt es aber bisher keine Probleme.
Ja, genau. Also vielleicht für den Hintergrund. Es ist so, dass regulatorisch die Abi-Prüfungsklausuren immer am Tag vor dem eigentlichen Termin erst heruntergeladen werden können. Seit 10 Uhr läuft das für die Berufskollegs und seit 12 Uhr für Gymnasien und Gesamtschulen. Gestern waren es nur die Gymnasien und Gesamtschulen, die betroffen waren, weil Berufskollegs gestern noch keine Termine hatten, so wie ich das verstanden habe. Und auf jeden Fall läuft das, ja. Also auch die Schulen, die gestern arge Probleme von Anfang an hatten, sagen jetzt, ich habe sie, die Klausuren für morgen.
Aber halten wir nochmal fest, man weiß immer noch nicht zu 100% genau, woran es liegt. Es kann vielleicht eine Kombination aus mehreren Sachen sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Sache, da rätselt man noch ein bisschen rum, richtig?
Ja, das wird wohl auch noch etwas dauern. Also da ist ja ein externer Dienstleister mit drin, der diese technische Infrastruktur, die IT im Hintergrund bereitstellt. Übrigens auch schon seit 2018. Und seit 2018 hat es ja immer funktioniert. Genau, aber diese Analysen laufen noch und man weiß es einfach bisher nicht, woran das gelegen haben kann.
Die Kritik, die sich ja relativ schnell darum entwickelt hat, war ja, dass es sehr lange gedauert hat, bis eben entschieden worden ist, dass diese Prüfungen einfach ausfallen. Es geht da ungefähr um Zeitraum, glaube ich, von 5 Stunden. Und die Opposition in NRW, die spricht sinngemäß davon, also die SPD ist das in dem Fall, weil die Schulministerin ist von der CDU. Die Schulministerin habe sich weggeduckt, einfach nichts von sich hören lassen. Was ist denn eigentlich in dieser Zeit passiert? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das Schulministerium sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat.
Ja, Dorothee Feller hat das in dem Pressegespräch, was wir übrigens nicht so in der Gänze mitschneiden durften, damit, so sagte sie, sie auch offen reden könne. Wir dürfen das jetzt erzählen, aber wir durften das nicht im Ton alles mitschneiden. Aber sie hat das schon geschildert wie ein Krimi, der sich da abspielte. Also alle waren natürlich total angespannt, als es nach 12 Uhr ging der Download los und dann kurz nach 14 Uhr gab es die ersten Problemmeldungen und dann sagte der externe Dienstleister aber, wir starten Plan B, also wir wechseln auf den zweiten Server und dann wird das schon klappen. Und da waren aber alle natürlich angespannt. Um 15.30 Uhr haben sie dann den Schulen eine E-Mail geschrieben, in der dann quasi stand, wir sind dran, aber das wird schon. Und dann gegen 18 Uhr war klar, also über diesen zweiten Server funktioniert es auch nicht. Dann hat das Ministerium noch versucht, selbst über also einen eigenen Server diese ganzen Klausuren zur Verfügung zu stellen. Und sie sagte, das war so ein Upload-Prozess, also ne, die Klausuren werden dann hochgeladen, damit sie dann von den Schulen wieder runtergeladen werden können. Und bei 96% des Uploads stockte es immer. Also es ging dann nicht weiter. Also es muss wie ein Krimi gewesen sein, weil sie sagte, bis zuletzt hatten sie immer gehofft. Und irgendwann dann gegen 20 Uhr haben sie diese Entscheidung getroffen. Gegen 8:30 gab es dann die Infos auch für die Schulen, dass eben die Abiturklausuren für heute abgesagt werden.
Und das heißt dann, so stelle ich es mir zumindest vor, diese ganze Kommunikation zwischen Schulministerium und Lehrerinnen und Schülern, das muss doch auch kompliziert gewesen sein. Also ich kann mir vorstellen, die Lehrerinnen und Lehrer, die das betrifft, die wissen auch heute, was sie gestern gemacht haben.
Ja, die harten natürlich viel länger in der Schule aus als gedacht und man muss sich das auch so vorstellen, die kriegen dann mehrere Klausuren zur Auswahl auch nochmal. Also auch sie wählen aus, bei manchen Fächern sind es 4 Möglichkeiten, 2 aus, die sie dann ihren Schülern und Schülerinnen wieder zur Auswahl stellen, weil die Lehrer und Lehrerinnen vor Ort wissen natürlich am besten, was passt jetzt zu meiner Klasse. Und dieser ganze Prozess meistens im Nachgang dauert dann auch nochmal 2 Stunden. Also sie hatten sich eigentlich schon darauf eingestellt, bis Mitternacht da irgendwie zu sitzen, was eigentlich so nicht geplant war. Und dann kam plötzlich 8:30 die Absage. Aber dann fing es natürlich, wie du eben sagtest, mit der Kommunikation an. Dann wurden alle Teams, Chats und womit Lehrer und Lehrerinnen halt so kommunizieren, mit ihren Schülern bestückt und Fragen beantwortet. Und ja, das Ganze gefühlsmäßig irgendwie versucht aufzufangen.
Das Ganze ist also so oder so ja ein riesiger organisatorischer Aufwand. Was mich noch interessieren würde, weil auch das hatte ich gelesen, dass es angeblich eben diese prüfungsrelevanten Aufgaben, dass man die im Netz finden konnte. Angeblich sollen sich Lehrerinnen und Lehrern auch die per Mail geschickt haben, einfach um sich gegenseitig auszuhelfen. Was bedeutet das denn jetzt für die Rechtssicherheit für dieses Abitur? Also könnte man das anfechten oder kann man dazu noch gar nichts sagen? Oder ist es safe?
Ja, die Gefahr ist da. Also das, was im Netz kursiert, Klausuren da schon zur Verfügung stünden, das sind wohl bisher alles Fälschungen. Das ist direkt geprüft worden. Aber das Schulministerium stellte auch klar, dass eben diese Klausuren per Mail oder zum Teil USB-Stick zur nächstgelegenen Schule gebracht wurden. Das ist gegen die Dienstanweisung, was für Beamte jetzt auch kein kleines Problemchen darstellen könnte. Aber sie sagte dann auch gleich, sie wird das nicht verfolgen. Aber es hätte trotzdem nicht passieren dürfen. Bisher, sagt sie aber, gibt es keine Hinweise darauf, dass dadurch jetzt Klausuren schon öffentlich geworden sein könnten. Wenn es aber solche Hinweise noch geben sollte bis morgen, lägen genug Alternativen im Schrank sozusagen, um die Klausuren komplett auszutauschen, dass dann also alle Schulen morgen neu herunterladen müssen. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Die Opposition, du sprachst es gerade an, ist da auch dran, möchte deswegen auch eine Sondersitzung des Schulausschusses morgen, weil sie sagt, es kann natürlich nicht sein, dass jetzt dieser Stress allen Beteiligten aufgedrückt wird und am Ende wird vielleicht dann das Abi noch angefochten. Also es muss klar sein, dass die Klausuren, die dann am Freitag nachgeschrieben werden, auch rechtssicher sind.
Nachschreiben, beziehungsweise gucken wir erstmal auf den nächsten prüfungsrelevanten Tag. Das wäre also der Freitag, da soll es dann die nächsten Klausuren geben. Aber dieser Freitag, muss man sagen, weiß man jetzt schon, der hat es auch in sich. Wir wissen, die Bahn wird streiken. Es ist das Zuckerfest. Fass uns das noch mal ein bisschen zusammen. Was bedeutet das für diesen Freitag auch noch?
Ja, also ich meine, viele muslimische Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Schüler, Schülerinnen sind für das Zuckerfest häufig mal freigestellt. Jetzt müssen sie an dem Freitag eigentlich Abi schreiben. Aber Muslime und Musliminnen dürfen sich freistellen lassen, sagte sie schon. Die bekommen dann einen Nachschreibetermin. Also das wird akzeptiert. Bahnstreik, da ist das Ministerium wirklich streng, wie es bisher auch schon bei diversen Bahnstreiks in den letzten Wochen und Monaten war. Das heißt, es besteht Schulpflicht und die Jugendlichen müssen eben zur Schule kommen. Das ist tatsächlich in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen in manchen Regionen gar nicht so einfach, glaube ich. Also wenn dann jemand auf dem Land wohnt, da ist der oder diejenige nicht nur auf den Bus, die fahren ja angewiesen, sondern eben auch auf die Regionalbahn oder S-Bahn. Und da wird es starke Einschränkungen geben. Es gibt auch Schulen, die ja so besondere Ausrichtungen haben. Hier in Düsseldorf gibt es ein Sportgymnasium, da kommen Schüler, Schülerinnen aus den umliegenden Städten auch hin und natürlich alle mit der Bahn, weil das Gymnasium liegt auch direkt am Hauptbahnhof. Ja, das wird für manche sehr, sehr stressig, aber da gibt es keine Ausnahme. Die Schüler und Schülerinnen müssen trotzdem am Freitag erscheinen.
Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Schulministerin, für Dorothee Feller in NRW? Also klar, dass es Kritik gibt von der Opposition, das kann man sich denken. Das ist jetzt nicht überraschend. Aber wie schätzt du das ein? Wie groß ist der Druck jetzt auf sie momentan? Und wie gut erfüllt sie ihren Job denn überhaupt in dem Bereich?
Also sie erfüllt ihn bisher sehr leise, würde ich sagen. Also wir landespolitischen Berichterstatter und Berichterstatterinnen, wir fragten uns schon manchmal, warum wir denn so wenig aus dem Schulministerium hören oder auch zu Terminen geladen werden. Das hat sich ein bisschen verbessert, so in der Außenkommunikation. Aber generell, die Ministerin ist ja erst seit einem Dreivierteljahr im Amt. Sie hatte also auch wenig Zeit, sich zu profilieren. Und wie gesagt, ist möglicherweise auch eine Frau, die lieber im Ruhigen agiert. Und ich habe für mich immer gedacht, gut, wenn sie es denn dann gut macht, ja, vielleicht braucht sie diese Außenkommunikation nicht so stark. Jetzt ist das natürlich ein Super-GAU. Also sie galt ja bisher als Macherin, als eine, die aus der Verwaltung kommt, aus dem Regierungsbezirk Münster und so große Aufgaben wie in der Schul- und Bildungspolitik eben abarbeiten kann. Und jetzt das, also es hängt, glaube ich, gerade viel davon ab, wie sie jetzt diese Krise managt, Lösungen findet, aber eben auch nach außen kommuniziert tatsächlich.
Dann sag uns zum Schluss noch, Vivian, wie ordnest du das ein? Ist das jetzt einfach eine sehr, sehr, sehr große, unangenehme Panne oder zeigt sich da eigentlich auch noch was anderes?
Ja, ich würde Ähnliches sagen wie zu Beginn, ehrlich gesagt. Das ist schon auch peinlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schüler und Schülerinnen nicht genug wertgeschätzt werden, dass da irgendwas versäumt wird, weil man es nicht ernst nimmt. Aber wir sind einfach im digitalen, technischen auf einem Stand, wo so etwas noch passieren kann. Und das darf tatsächlich nicht passieren, ist meine Meinung. Insofern, ja, es zeigt, dass wir technisch noch sehr aufrüsten müssen, vor allem im Bildungssystem.
Vivian, dann danke ich dir für die ehrlichen Worte am Ende und generell fürs Erklären. Bis bald.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder durch mit dem Podcast für heute. Manchmal geht's gefühlt auf jeden Fall sehr schnell. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und danke wirklich vielen, vielen Dank jetzt schon mal für diese unfassbar zahlreichen Rückmeldungen, die wir von Ihnen und von euch bekommen, weil wir ja gerne wissen möchten, was könnten wir denn an diesem kleinen schicken Podcast vielleicht noch besser machen? Was kann so bleiben? Was wünscht ihr euch noch? Was wünschen Sie sich noch? Und so weiter und so fort. All das und noch viel mehr möchten wir wissen, damit wir hier noch mal ein bisschen drüber putzen können, um diesen Podcast vielleicht noch ein bisschen schöner zu gestalten. Und dafür freuen wir uns eben über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Das ist die E-Mail-Adresse, die Ihnen und euch wahrscheinlich schon längst bekannt vorkommt. Also danke nochmal fürs Zuhören, für die vielen Rückmeldungen jetzt schon im Podcast-Team. Heute sind gewesen Silvia Engels und ich. Mein Name ist Sonja Meschkat und wir können uns morgen schon wieder hören. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.